Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Das Christentum ist eine ziemlich seltsame Religion. Wenn du dich im christlichen Glauben gar nicht so sehr zugehörig fühlst, dann ist dir das wahrscheinlich sogar auch ein bisschen klar. Wenn du dich selbst als glaubenden Christen verstehst, könnte es sein, dass du das mit der Zeit so ein bisschen übersiehst. Das Christentum ist eine eigenartige Religion. Im ersten, zweiten Jahrhundert nach Christus setzt sich im Römischen Reich eine Bewegung von Leuten durch, die sagen, sie hätten eine wichtige und lebensverändernde Nachricht für alle. Und im Mittelpunkt dieser Sache, die sie da verkünden, steht ein Mann, der irgendwann in den 30er Jahren nach Christus an einem Kreuz vor den Toren Jerusalems hingerichtet worden ist. Und damit man das richtig versteht, dass dieser Mann genau so gestorben ist, das stand im Mittelpunkt dieser Nachricht, die diese Leute da verkünden. Und das ist nicht nur ein bisschen eigenartig, das ist aus Sicht damaliger Ohren, aus Sicht der Ohren ist Quatsch, aber also aus Sicht der damaligen Leute, mit damaligen Ohren gehört, ist das äußerst geschmacklos. Und es wäre es auch für uns, wenn dieses Kreuz nicht zu einem Schmucksymbol auch irgendwie geworden wäre oder uns eben einfach an jeder Hausecke begegnet. Die Kreuzigung war in der Antike eine von den, nicht von den Römern erfundene, glaube ich, aber zumindest von den Römern stark eingesetzte, massenhaft verwendete Hinrichtungsart, die vor allem ein Ziel hatte, nämlich Abschreckung. Durch die Art und Weise Abschreckung. Abschreckung zur Sicherung des sozialen oder politischen, sagen wir mal, des politischen Friedens im Reich. Abschreckung durch größtmögliche Grausamkeit. Ich habe gar keine Lust zu beschreiben, warum das jetzt so grausam war. Zeit spielte aber eine große Rolle. Es dauerte einfach, bis man starb. Obwohl trotz größtmöglicher Schmerzen konnte das Stunden oder Tage dauern. Entwürdigung spielte eine Rolle. Der Hingerichtete hing nackt und oft mit vor Schmerz verzerrtem Gesicht zwischen Himmel und Erde. Und die Versagung der ewigen Ruhe spielte eine Rolle. Also diese Toten wurden nicht beerdigt. Nach antikem Glauben war das gleichbedeutend mit, es wird ihnen verwehrt, wenigstens dann irgendwann ewige Ruhe zu finden. Sie verwesten an diesen Kreuzen oder wurden von Tieren zerrissen. Wegen dem Gestank geschahen die Kreuzigungen außerhalb der Stadtmauern. So, also das war eine Kreuzigung, war die schlimmste Art des grausamen Handwerks der damaligen Henker und es war außerdem die deutlichste Verachtung der Gesellschaft gegenüber einzelnen Menschen. So, und jetzt macht er also eine Botschaft der sogenannten Christen, so haben sie sich nicht selbst genannt, jedenfalls am Anfang nicht, in den römischen Städten und Dörfern die Runde und die nennen ihr Evangelium eine Botschaft vom Kreuz und sagen, das sei eine gute Nachricht. Und sie verschweigen dieses schändliche Ende ihres Meisters nicht nur nicht, sondern sie posaunen es auch noch durch die Straßen. Das Christentum ist eine seltsame Religion. Im Mittelpunkt steht ein Kreuz. Und die wichtigsten Rituale dieser Religion sind diese beiden. Das eine, durch Untertauchen beginnt ein oder wenn ein Mensch diesem Glauben annimmt und zum Christentum übertritt, beginnt es durch das Symbol des Untertauchens, der Taufe. Und das soll an dieses Sterben erinnern. Untertauchen. Ja, wenn du das länger machst, dann kommt das Sterben dir tatsächlich in den Sinn. Also untertauchen als in den Tod Jesu getauft werden und dann auftauchen als Auferstehen mit Jesus zu einem neuen Leben. Und das andere Ritual Eucharistie oder Abendmahl genannt. Man teilt Brot und Wein, eigentlich eine schöne Sache. Aber wieder, dieses erinnert an diesen zerbrochenen Leib und an dieses vergossene Blut. Also im Zentrum steht eine seltsame Sache, dieses Kreuz. Das ist eine seltsame Religion. Sollte sich das jemand ausgedacht haben, war er ein sehr spezieller Zeitgenosse, um es mal so zu sagen. Im Zentrum der christlichen Religion steht also eine Leiterfahrung und eine Verlusterfahrung. Nicht nur, ne? Also im Zentrum der christlichen Religion steht auch das Leben dieses Mannes, das, was er sagte, das, was er tat, die Art, wie er von Gott redete, die Hoffnung, die er verbreitete, die Hoffnung, die Matt eben genannt hat, ich mache alles neu. So, das steht auch im Zentrum natürlich. Und im Zentrum steht auch seine Auferstehung oder Auferweckung, also der Sieg über den Tod, der Sieg der Vergebung über die böse Tat, das Leben. So, also macht man eines dieser beiden anderen klein, dann wird das Kreuz auch bedeutungslos. Aber das Kreuz kann man eben auch nicht weglassen. Und die vier Biografen, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, erzählen ihre Biografien, das Leben von Jesus, so, alle vier erzählen es so, dass es auf diese Passion und dieses Kreuz hinzuläuft. Der wird nicht verschwiegen, dieser Tod, im Gegenteil, der wird zur Botschaft. Nächste Woche ist also Karfreitag. Wir haben ja dann hier keinen Gottesdienst, weil wir die Räume nur sonntags haben. Ich empfehle euch, diesen Tag, an diesem Tag mal in einen anderen Gottesdienst zu gehen und vielleicht bewusst in einen Gottesdienst oder eine Kirche, die das in ihrer Form ganz anders macht als wir. Einfach weil das, was an Karfreitag passiert, auch ganz anders ist. Also das passt zu Karfreitag, das ganz andere Erleben, das vielleicht dann für euch auch fremd ist. Es gibt an diesem Tag ja nicht wirklich was zu feiern irgendwie, sondern irgendwie eher etwas mit zu betrauern. Aber dafür haben manche Kirchen wirklich gute Formen gefunden. Ich würde euch empfehlen, ich sage einfach mal drei Sachen, 15 Uhr bei den Augustinern oder in der Deutschhauskirche, das ist eine evangelische Kirche, oder im ökumenischen Zentrum Lengfeld. Macht mal eins von diesen drei, es gibt bestimmt auch andere. Ich habe einfach gedacht, diese drei empfehle ich euch mal. Ich glaube, guckt vorher auf der Homepage, aber ich glaube jeweils um 15 Uhr, der Todesstunde Jesu. Denn der Karfreitag, das ist so ein Tag, mit dem wir oft nicht so richtig wissen, was wir mit ihm anfangen sollen. Also es ist ein Feiertag, okay, aber was, so, das ist so ein leerer, grauer Tag oder wenn die Sonne scheint, dann wirkt es fast ein bisschen falsch, ein bisschen komisch. Ich empfehle euch, diesen Tag mal in einen Gottesdienst zu gehen, der ganz anders ist als der Gottesdienst, den ihr sonntags hier besucht. Wir reden heute schon so ein bisschen über Karfreitag, gehen jedenfalls schon ein paar Schritte auf diesen Karfreitag zu. Und reden im Speziellen über dieses fremde Gefühl, das keiner mag, die Trauer, wir beschäftigen uns ja gerade mit den Emotionen und die Trauer ist heute dran, bezeichnenderweise, das Gefühl, was keiner mag, das aber doch eben, wie ich jetzt beschrieben habe, irgendwie zum Mittelpunkt dieser eigenartigen Religion gehört. Die Trauer. Ich sag's nochmal, die Freude auch, ja, aber heute nicht. Und ich will mit euch sechs Verse aus dem Lukas-Evangelium anschauen, über die habe ich noch nie gepredigt. Ich las sonst immer so ein bisschen drüber hinweg. Man muss in der Passionsgeschichte an einer Stelle anhalten, bewusst anhalten, sonst ist man zack an dieser Stelle gleich vorbei. Anhalten und bei ihr verweilen. Wenn ich sie gleich lese, dann werdet ihr schon merken, ja, wusste ich, stimmt, das kommt da irgendwie vor. Ich wusste auch, dass es diese Stelle gibt. An diesen Kreuzwegen oder Passionswegen, da ist, nehme ich an, ihr ein oder zwei Stationen sogar gewidmet. Aber zumindest, ich habe noch nie länger angehalten und mal darüber nachgedacht. Wenn man anhält an dieser Stelle in der Passionsgeschichte, dann begegnet einem die Trauer. Und eine seltsame Aussage von Jesus. Aber seltsam passt ja zum Christentum, wie ich jetzt mehrmals gesagt habe. Also, jetzt denken wir uns in unserem Geiste in die antiken Gassen Jerusalems. Es ist Freitagvormittag. Die Stadt ist vollgestopft mit Leuten, weil morgen das Passafest, das jährliche Passafest ist. Und die Stadt hat 3-4 Mal so viele Leute, wie sie sonst Einwohner hat im Moment. Es ist richtig voll. Du hörst verschiedene Sprachen, die da gesprochen werden. Vor wenigen Stunden ist wieder einmal eins dieser grausamen Urteile gefällt worden, das man nicht hören möchte. Tod am Kreuz. Wegen versuchtem Aufruhr. Der Verurteilte ist wie üblich ausgepeitscht worden und danach sah man wohl wirklich ein bisschen so aus wie in diesem Mel Gibson-Film, wenn ihr den mal gesehen habt, Passion of Christ. Und jetzt treibt man den Mann kreuz und quer durch die Gassen der Altstadt oder damals einfach der Stadt. Denn, wie gesagt, Abschreckung ist das eigentliche Ziel. Und er trägt den Querbalken des Kreuzes, an dem man ihn vor der Stadt annageln wird und an dem er sterben wird, mit der Zeit sterben wird, wenn er Pech hat, erst morgen oder übermorgen. Und jetzt also diese kurze Stelle, an der wir anhalten. Lukas 23, 26 bis 31. Als die Soldaten Jesus aus der Stadt hinausführten, kam gerade ein Mann vom Feld. Er hieß Simon und stammte aus Zyrene. Sie hielten ihn an und luden ihm das Kreuz auf. Genauer gesagt ist hier der Kreuzbalken, nur der Querbalken gemeint. Und er musste es hinter Jesus hertragen. Eine große Menschenmenge folgte Jesus, darunter viele Frauen, die laut klagten und um ihn weinten. Aber Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte: Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich. Weint über euch selbst und eure Kinder. Denn es kommt eine Zeit, da wird man sagen: Glücklich die Frauen, die unfruchtbar sind und nie ein Kind zur Welt gebracht und gestillt haben. Dann wird man zu den Bergen sagen: Fallt auf uns herab, und zu den Hügeln: Begrabt uns. Denn wenn man schon mit dem grünen Holz so umgeht, was wird dann erst mit dem dürren geschehen? So, ja, also man wartet vergeblich auf die Wende, ne? Es kommt also nichts Fröhliches jetzt in dem Text. Endet irgendwie ganz schön düster. Jetzt lassen wir die kurze Passage mal an uns ran. Ich glaube, wir halten das aus, wir sitzen ja nicht im antiken Jerusalem. Wir sitzen in einem Gottesdienst, wir gehen nachher heim und essen Pommes oder was. Und das Schlimmste, was uns heute vielleicht passiert, ist ein langweiliger Sonntagsspaziergang oder so. Also ich glaube, wir können das aushalten, uns mal in diese Situation zu denken und vielleicht auch an die ein oder andere erinnert zu werden, die in unserem eigenen Leben schon vorkam oder vorkommen wird oder bei Menschen vorkommt, die wir kennen oder die wir um uns herum erleben. Das Erste, was hier passiert, wir begegnen einem Mann, der Simon von Zyrene heißt. Das ist eine interessante Figur. Der taucht hier ganz kurz auf und wird dann meines Wissens später nicht mehr so erwähnt. Kurz taucht er hier auf. Komischerweise aber kennen wir die Namen seiner Söhne. Weil Markus, hätte man die Markus-Version gelesen, dann würde dort stehen, dass er der Vater von Rufus und Alexander sei. Zyrene jetzt liegt in Libyen. Ein Mann mit ausländischen Wurzeln also wohl. Und Rufus und Alexander sind griechisch-römische Namen. Also die christliche Tradition hat ihnen auf jeden Fall eine dunkle Hautfarbe verpasst. Und das könnte stimmen. Also das findet man nicht in der Bibel, ja, aber die Tradition danach, die sieht ihn meistens irgendwie so einen dunklen Nordafrikaner. Manche vermuten, vielleicht mit einer Römerin verheiratet, deswegen die Namen. Das ist alles Spekulation. Auf jeden Fall, wenn wir uns mal in diesen Mann reindenken, du kommst ja jetzt von der Feldarbeit, bist auf dem Weg nach Hause, schiebst dich durchs Gedränge dieser vollgestopften Stadt und wirst auf einmal in eine Geschichte hineingezogen, die nun wirklich nicht deine Geschichte ist eigentlich. Und statt, dass du eine Viertelstunde später am Tisch mit deiner Frau sitzt und dem kleinen Alexander und dem Rufus oder wie, schleppst du jetzt einen Hinrichtungsbalken zu einem Hügel vor der Stadt. Und in dem Text steht, er musste es für Jesus dahin tragen. Er musste. Gezwungen von Soldaten der Besatzungsmacht, beteiligt ohne seinen Willen an einem grausamen Spiel mit diesem entkräfteten Mann, der da hinter dir läuft, den du wahrscheinlich kennst. Also ich nehme an, es war schwierig zu dieser Zeit in Jerusalem zu leben und nicht von diesem Jesus von Nazareth gehört zu haben. Übrigens wird eine christliche Sekte ein paar Jahrzehnte später behaupten, man habe ihn hier statt Jesus von Nazareth gekreuzigt. Im Koran steht das so auch. Also da habe eine Verwechslung stattgefunden, weil Jesus ein letztes Wunder getan habe und mit ihm hier mal so den Körper getauscht habe. Ich dachte an Harry Potter, da klappt das auch mit Vielsafttrank. Also eine Legende, aber eine logische Legende, denn wie gesagt, eine Religion, die einen Gekreuzigten als göttlich verehrt, das ist einfach gegen alles, was man sinnvoll und anständig finden kann. Natürlich entwickelt sich ein solcher Gedanke. Ja, der hat noch getauscht in letzter Minute. So, jetzt wenn man also hier stehen bleibt an dieser Stelle mal und nicht einfach weitergeht und auch nicht nur so eine kleine Randanekdote darin sieht. Naja, da gab es irgendwie Simon von Cyrene, der hatte kurz Pech oder so. Was können wir davon lernen? Ich habe so gedacht, anscheinend kann es passieren, dass man aus Versehen und unverschuldet Leid auf die Schultern geladen bekommt, wenn man aus Versehen und unverschuldet in die Nähe von Jesus Christus gerät. In die Nähe von Jesus Christus gerät. Anscheinend kann es sein, dass sich die Wege eines Menschen und Gottes kreuzen und dass das für den Menschen auch Leid und schwere Last bedeuten kann. Weil Gott gerade auf einem Leidensweg ist und du mitgenommen wirst. Leiden wäre dann aus christlicher Sicht nicht das Kennzeichen davon, dass irgendwas in deinem Leben wohl schief läuft und das deswegen scheinst du wohl hier zu leiden, sondern es könnte sein, dass du leidest, weil du im Gegenteil am richtigen Ort zur richtigen Zeit warst und in das Leiden Gottes hineingezogen wurdest. Ist das ein abstrakter Gedanke? Vielleicht, wenn es für uns ein abstrakter Gedanke ist, dann haben wir wahrscheinlich wenig Ahnung von Leid in dieser Welt. Es leiden heute zigtausende, nur deshalb, weil sie sich entschieden haben, an Orten zu bleiben und zu helfen, wo gelitten wird. Und nicht wenige von denen tun es aus einer Motivation, dass sie das Gefühl haben, Gott bleibt auch hier und leidet auch hier mit. Ich ahne das zumindest. Ich glaube das. Und deswegen muss ich hier bleiben. Deswegen muss ich mittragen. Zumindest unsere Hochachtung haben solche Menschen verdient, die leiden, weil sie Gott über den Weg liefen und das Gefühl haben, ich kann jetzt nicht weglaufen. Das ist die erste Figur, die uns in dieser kleinen Stelle da begegnet. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und kommen zu diesen anderen Menschen und kommen damit auch zu dem Thema heute, der Trauer. Eine große Menschenmenge folgte Jesus, steht da, hier, darunter viele Frauen, die laut klagten und um ihn weinten. Da sind Leute, die drücken das Gefühl aus, was man eigentlich empfinden muss, wenn man diese Szene vor Augen hat oder sie damals sogar miterlebt hat. Trauer. Nur Lukas, also von den Evangelisten, nur Lukas berichtet von diesen Frauen. Bei den anderen steht davon nichts. Keine Ahnung, wer diese Frauen waren, aber sie klagen. Und das tat man im Orient damals wie heute lautstark, also die heulen. Ja, also die verdrücken nicht so stillen Tränchen, weil sie das so traurig finden irgendwie, sondern die weinen wirklich laut, die lassen ihre Emotionen raus. Wir denken jetzt mal kurz über dieses Gefühl nach Trauer. Trauer. Es ist ein unheimlich starkes Gefühl. Wir hatten bisher Angst, Scham, Ohnmacht. Ist vielleicht schwer, das zu werten, aber ich würde fast sagen, Trauer ist noch ein stärkeres Gefühl als diese anderen. Natürlich kann man unterschiedlich intensiv traurig sein. Ja, man kann auch traurig sein, dass die Lieblingsserie abgesetzt wird. Das ist dann natürlich nicht so stark. Aber ich rede jetzt von der Trauer, die einen übermannt, weil etwas aus deinem Leben gerissen wird, vor allen Dingen, weil jemand aus deinem Leben gerissen wird, der tief zu deinem Leben dazugehörte. Das kann vielleicht auch sowas sein wie das Zuhause verlieren oder also diese Art von Traurigkeit, wo wir kaum mehr wissen, wie wir ohne diesen oder diese oder dieses weiterleben sollen. Dann ist Trauer ein Gefühl, was dich überwältigt. Dass dich, wenn man sich diese Phasen anschaut, die da ablaufen, erstmal irgendeinen gefühllosen, manchmal gefühllosen Schock versetzt, dir dann emotional den Boden unter den Füßen wegreißt, dass dich leer, depressiv, rasend, einsam, manchmal verwirrt, kraftlos oder alles gleichzeitig macht. Ein Gefühl, dessen nicht du Herr bist. Ja? Also du bist nicht mehr Herr deiner selbst in der Trauer, wenn du die Trauer zulässt. Und du solltest sie zulassen, weil Trauern nur durch Trauern weggeht. Und wie lange das dauert, weiß niemand. Manchmal sehr lange. Trauer ist außerdem ein Gefühl, was die anderen um dich herum verunsichert. Also, wie man mit einem ängstlichen Menschen umgeht, ja, das fällt uns irgendwie noch relativ leicht. Oder einem Ohnmächtigen, okay, dem muss jemand helfen, oder? Aber einem vor traurigem Schmerz geschüttelter Mensch, ein Mann, der seine Frau verloren hat und jetzt kommt er wieder ins Büro, du begegnest ihm, oder ein Kind, das in die Klasse, ins Klassenzimmer kommt und vor einer Woche ist die Schwester gestorben oder so. Also wie verhalte ich mich jetzt? Wie begegne ich jetzt einem Menschen? Trauer verunsichert die anderen, weil wir mit dem Verlust dieses Menschen, selbst wenn er uns nicht direkt betrifft, kaum wissen, wie damit umgehen, wie kann man das aushalten. Also ich will mal sagen, diese Verunsicherung zu spüren, ich würde mal sagen, es ist ganz normal. Das geht fast jedem so. Können wir mal so wahrnehmen. Müssen wir nicht tun, als ob wir ganz sicher in dieser Sache seien. So, was mir jetzt an der christlichen Religion, ich habe sie eben seltsam genannt, ne, aber was mir an ihr gefällt, ist dies. Sie nennt Verlust Verlust und sie nennt Schmerz Schmerz, über den man schlicht und ergreifend weinen muss und trauern muss. Monate oder Jahre. Diese seltsame Religion lehnt Philosophien ab, die lehren, dass wenn man am Leben leidet, dass das eigentlich ein Kennzeichen mangelnder innerer Größe oder mangelnder Spiritualität oder sowas sei. Diese Religion lehnt eigentlich auch spirituelle Formen ab, die einen sonntags möglichst immer zum Jubeln bringen, weil nämlich ja der Montag so traurig ist und man sonntags so eine Dusche Fröhlichkeit brauche. In dieser seltsamen Religion hat Trauer einen Platz. Und wenn unsere spirituellen Formen das nicht wiedergeben, dann müssten wir überlegen, wo das sein könnte. Hat Trauer einen Raum, weil solche Sachen nämlich passieren. Mir gefällt natürlich nicht, dass solche Dinge passieren, aber mir gefällt, dass der Glaube an Jesus Christus beinhaltet, über das zu weinen, worüber man weinen muss. Denn indirekt feiert diese Religion, feiern diese Tränen damit das Leben, weil das Leben so wertvoll ist. Deshalb betrauern wir den Verlust. Wenn man den Verlust nicht betrauern kann, macht es eigentlich auch das Leben weniger wertvoll, degradiert es. Am besten nicht so viel vom Leben erwarten, dann ist man auch nicht so traurig. Das Christentum würde gerade den anderen Weg gehen. Das Christentum sagt sozusagen, weil die Sehnsucht nach Leben, nach gutem Leben, so tief richtig ist, deshalb wird der Verlust von Leben beweint. Und das Leiden wird akzeptiert, ja, aber es wird nicht einfach glorifiziert. So. Diese Religion liebt das Leben, darum schafft sie Raum zum Klagen. Klagen über verlorenes Leben. Jetzt wird hier ja sogar der Verlust oder das Leiden Gottes, wenn ich jetzt Jesus Christus einfach mal mit Gott gleichsetze, ja, beweint. Hier wird ja mit Gott mitgelitten, mit Jesus von Nazareth. Diese Religion behauptet also, dass Gott selbst daran leidet, wenn Leben im Schmerz entsteht. Gott selbst leidet daran. Und jetzt sagt dieser zum Tod verurteilte Jesus etwas sehr Seltsames. Und das führt uns leider noch ein bisschen tiefer in diese Trauerthematik. Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte: Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich, weint über euch selbst und über eure Kinder. Er sagt ja praktisch, ja, ihr habt tatsächlich Grund zum Trauern, nur den eigentlichen Grund habt ihr eigentlich noch gar nicht erkannt. Ihr weint, weil ihr jetzt Mitleid empfindet. Ihr weint über diesen scheiß grausamen, menschenverachtenden Staat, der das einfach tut, was hier passiert. Und ihr weint über die Lust an der mancher Menschen an der Qual anderer. Und ihr weint über die Qual anderer. Eigentlich gründet sich die Hoffnung der Welt auf genau solche Leute wie diese Frauen, die mitleiden. Die Hoffnung dieses Planeten. Gründet sich auf Leute, die traurig werden, nicht weil ihr individuelles Leben so schlimm wäre, sondern das anderer. Das ist vielleicht der Link zu der Geschichte, die ihr ganz am Anfang vorhin gehört habt hier. Also Leute, die den Schmerz der Welt mitfühlen können und ihm dann nicht ausweichen, sondern überlegen, was kann ich tun? Und erstmal den Schmerz mitfühlen. Leute, die laut weinen, wo andere nur leise weinen. Die vielleicht laut weinen für die, die nur leise weinen. Oder die laut schreien für die, die man nicht hört. So, aber hier lenkt jetzt dieser gequälte Christus seltsamerweise den Blick von diesen mitleidenden Frauen von sich weg auf sie selbst um. Und er sagt, weint nicht um mich, weint über euch selbst. Weil es kommt eine Zeit, da wird man sagen, glücklich die Frau, die unfruchtbar sind und nie ein Kind zur Welt gebracht und gestillt haben. Dann wird man zu den Bergen sagen, fallt auf uns herab und zu den Hügeln begrabt uns, denn wenn man schon mit dem grünen Holz so umgeht, was wird dann erst mit dem dürren geschehen? Ich sag's mal mit meinen Worten, was Jesus hier sagt. Weint um euch und die nächste Generation. Denn es kommt eine Zeit, die wäre für euch leichter zu ertragen, wenn ihr nicht noch Kinder in sie hineingesetzt hättet. Es kommt eine Zeit, da ist Totsein besser als lebendig. Denn wenn man schon mit, das ist jetzt das mit dem grünen Holz, wenn man schon mit einem Unschuldigen wie mir so umgeht, was steht euch dann bevor, einer Menschheit, die keineswegs unschuldig ist? Dieses Bild hier belegt übrigens den zweiten Platz des UNICEF-Rankings 2017, ist in Bangladesch. So, wahrscheinlich denkt Jesus bei dieser Zeit, an die er da beschreibt, oder Lukas denkt daran, je nachdem, wie man das jetzt sehen will, ja, denkt wahrscheinlich an die Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus, als die Römer die Stadt völlig zerstörten und dem Volk das Herz rausrissen mit ihrer Hauptstadt und dem Tempel, der zerstört wurde und so. Daran denkt Jesus wahrscheinlich. Aber was bedeutet es für uns? Jesus leidet an einer Welt, an der wir noch mehr leiden oder in der wir noch mehr leiden. Der wichtigste Punkt an der Passionsgeschichte ist nicht, dass wir uns mit Gottes Leiden solidarisieren, obwohl das auch eine Sache ist und diese Frauen das tun und das auch großartig ist. Aber der wichtigere Punkt ist, dass Gott sich mit unserem Leiden solidarisiert. Weint nicht über mich, weint über euch. Im Grunde heißt das, schaut, was los ist in eurer Welt. Was hier am Sohn Gottes passiert, ist Ausdruck dessen, was in der Welt Tausenden von Menschen passiert. Es ist sozusagen nur eine Verdichtung des Leides auf einen Menschen. Eine Verdichtung dessen, was in dieser Welt in Tausenden Wohnungen oder Gefängnissen oder auf Straßen oder Schlachtfeldern oder Fabriken oder so beweint wird und erlitten wird. Weint nicht über mich, weint über euch selbst. Also nimmt man Karfreitag ernst, dann ist es auch ein Tag, der uns schonungslos zeigt, wie diese Welt ist. Wie es um diese Welt steht und dass Traurigkeit angebracht ist. Die gute Nachricht an Karfreitag: wir sollten diesen Tag aushalten, ohne sofort schon an Ostern zu denken. Also die gute Nachricht ist nicht, naja, übermorgen ist ja alles wieder gut. Die gute Nachricht ist für den Moment, und für manchen sind das lange Momente, dass Gott mit uns leidet und dass seine Zuneigung zu uns die Motivation dafür ist, dass er mit uns leidet. Und die gute Nachricht an Karfreitag ist, dass Gott, der an dieser Menschheit leidet, dadurch, dass er freiwillig an ihr leidet, zeigt, dass er dieser Menschheit vergibt. Also, dass man ihn durch noch so großes Unrecht nicht dazu bringen kann, Vergeltung zu üben. Dass man ihn durch noch so großes Unrecht an ihm selbst nicht dazu bringen kann, Vergeltung zu üben. Und letzter Satz. An eine Sache sollte man sich erinnern, wenn man über diese Welt weint, weil wir vielleicht Dinge zu tragen haben, in die wir wie Simon von Cyrene so reingezogen wurden, ja, die wir uns nicht ausgesucht haben. Oder weil wir mitleiden mit anderen, weil wir Menschen sind, die sensibel sind für Leid anderer. Oder weil wir selbst im Leiden stecken. Oder weil wir keine Hoffnung manchmal haben für diese Welt, die sogar eine ist, die Gott selbst um die Ecke bringt. So. Einen Satz möchte ich jetzt zum Schluss noch vorlesen. Man könnte sich an diesen Satz erinnern, wenn man da drin steckt, in der Traurigkeit. Das ist ein Satz, den Jesus auch gesagt hat und es wird auch im Lukas-Evangelium überliefert. Ganz am Anfang, zu Beginn seiner Wirksamkeit, ziemlich am Anfang. Da geht er auf einen Berg und er beginnt eine Art Manifest seiner Lehre mit folgenden Sätzen. Jesus blickte seine Jünger an und sagte: Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr arm seid, denn euch gehört das Reich Gottes. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Ihr hört jetzt ein Lied, hört einfach mal zu. Das ist von Damien Rice. Es beschreibt diesen Moment des Verlustes und der Trauer. Es beschreibt auch diese Frage darin: Bin ich verloren? Kann mich jemand hören? Aber es beschreibt auch dieses: Ich lasse die Hand, die mich hält, nicht los. Also das Lied ist auch kein fröhliches Lied. Wir möchten diesen Moment des Schweren aushalten heute. Und trotzdem ist darin Hoffnung. Wenn ihr möchtet, könnt ihr während diesem Lied auch nach da hinten gehen. Da ist die Katharina und der Lars, zwei nette Menschen, die gerne ein Gebet für euch sprechen, wenn ihr im Moment ein Gebet braucht. Könnt ihr einfach kurz sagen und dann beten die gerne kurz für euch während diesem Lied, das wir jetzt singen. Nein, nur hören.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.